Der Zahnfee. Der Opus Dental Klinik Podcast mit Marco Worms und Dr. Michael Weiß.
Dr. Michael Weiß, ich glaube, ganz am Anfang von unserem Gespräch können wir unseren Zuhörern mal sagen, dass wir uns aufs Du geeinigt haben, damit die sich nicht wundern. Aber wir können auch sagen, dass du mich noch nicht auf deinem Stuhl hattest.
Ja, kann ich bestätigen. Ja. Noch nicht.
Also, wir kennen uns, aber wir sind jetzt noch nicht so innig und noch nicht so nah gekommen.
Ja, ich kenne dich noch nicht intraoval. Ja,
das finde ich ganz toll, weil wir uns dann heute auf eine Art und Weise kennenlernen. Ich dich als Doktor, als Zahnarzt und du mich vielleicht so ein bisschen als Mensch und als Interessierter an dem, was du tust. Ich versuche dich mal vorzustellen. Also, Dr. Michael Weiß, Opus Dentalklinik heißt deine Firma, heißt dein Unternehmen, heißt deine Praxis. Woher kommt Dr. Michael Weiß? Also kommst du aus einer Doktorenfamilie, kommst du aus einer Zahnarztfamilie? Bist du quasi ein vererbter Zahnarzt oder bist du ein Bauernjunge? Erzähl mal ein bisschen von dir.
Ganz zu Anfang möchte ich eins noch richtigstellen. Wenn wir über Opus Dentalklinik sprechen, dann ist mir ganz wichtig, das ist nicht mein alleiniges Unternehmen, sondern das habe ich zusammen oder haben wir zusammen, meine Frau und ich, die Margit und ich, zusammen aufgebaut. Ja. Und wenn wir jetzt über mich sprechen, was ja so ein bisschen das Thema heute ist, dann ja, wo komme ich her? Ich komme aus einer Lehrerfamilie.
Ach, guck an.
Ja, das hat mich dann immer wieder selber überrascht, wenn ich zurückgedacht habe, dass Papa und Mama beide Lehrer waren, Großvater auch, Onkel, also wirklich viele, viele Lehrer und tatsächlich wollte ich so in Richtung Abi auch Lehramt studieren.
Warst du ein guter Schüler? Also warst du der Stolz von Mama, Papa, Onkel und Opa?
Ich war der Stolz von Mama und Papa, definitiv, aber nicht wegen meinen schulischen Leistungen.
Okay, wie kam's?
Ja, ich war immer so ein Schüler, der so nach dem Motto gelebt hat, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Und damit bin ich ziemlich gut durchgekommen. Vielleicht leider, weil später, als ich dann entschieden hatte, für mich Zahnmedizin studieren zu wollen, ist mir das auf die Füße gefallen. Ja.
Da braucht man was für ein Numerus Clausus für?
Damals, 1986, war das 1,1. Hat sich gar nicht so arg geändert, ist immer noch so. Aber da kann ich gleich allen sagen, die da Bock drauf haben, die das machen wollen, macht's trotzdem. Ihr kriegt euren Studienplatz.
Cool.
So wie ich. Mein Abischnitt damals war 2,8.
Gab's schlechtere?
Es gab schlechtere, aber als ich gesagt habe, ich werde Zahnmedizin studieren, haben trotzdem die meisten Lehrer gelacht. Meine Eltern haben nie gelacht. Die sagten, du Junge, wenn du das machen willst, du wirst deinen Weg gehen. Mach das.
Stand in deinem Zeugnis damals sowas wie, Michael könnte, wenn er wollte, der Beste sein? So ähnlich stand es nämlich bei mir in meinem Zeugnis. Aber weil wenn du das jetzt nämlich sagst mit diesem, das Pferd springt nicht höher, als er muss, das erinnert mich schon ein bisschen an mich.
Ja, also bei mir stand eher, ohne dass ich mir da selber auf die Schulter klopfen will, aber bei mir stand eher so drin, er wird es mit seinem Charme, wird er schon hinkriegen.
Ja, super.
Also ob sie geglaubt haben, dass ich es vielleicht besser kann, weiß ich gar nicht. Aber sie haben mir es irgendwie zugetraut mit dem Charme. Und mein Vater hat immer zu mir gesagt, mach du doch Jura, du fragst zu viel.
Ah ja, das ist doch schon mal gut. Warst du gut in Biologie?
In Bio mache ich definitiv nicht schlecht. Also ich hatte da immer so ein Zweier und das war auch Leistungskurs. Ich hatte damals Bio-Leistungskurs und Sport. Ohne Sport, sage ich immer, hätte ich wahrscheinlich mein Abi gar nicht geschafft.
Doch egal wie.
Ja. Also dem Sport habe ich mich immer schon verschrieben. Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und was ich dann auch später gelernt habe, das muss ich heute dazu sagen, wie Lernen richtig geht und dass Lernen richtig Spaß machen kann, wenn man weiß, wofür. In der Schule habe ich es irgendwie nicht so richtig verstanden. Warum muss ich jetzt hier Mathe und so durchbüffeln? Also, aber später hat es mir im Studium großen Spaß gemacht.
Ich glaube, dass ein Riesenunterschied ist zwischen der Grundschule und der erweiterten Schule und der Schulbildung, die man dort bekommt. Und dann, wenn man sich irgendwann im Leben spezialisiert, ja, im Studium, in der Ausbildung, wie auch immer, dann ist das schon sehr, sehr viel besser.
Richtig.
Also da könnte man, glaube ich, da könnte man eine ganz andere Diskussion aufmachen, aber da könnte man schon noch viel, viel mehr machen, auch vom Schulsystem her, dass man den Kindern da mehr hilft. Also ich fand auch die Schule, ehrlich gesagt, sehr langweilig. Sie hat mich nicht gefordert und das war eigentlich der Grund. Ich war ein bisschen besser. Seien wir nicht böse, ich war ein kleines bisschen besser als du in der Note. Aber wirklich, bei mir stand sowas eben drin wie, er könnte der Beste sein, wenn er nur wollte und sowas. Und meine Eltern, die ähnlich wie deine, haben auch immer an mich geglaubt, aber haben auch immer sowas gesagt wie, jetzt streng dich halt mal ein bisschen mehr an, damit die auch sehen, dass du es drauf hast, ja, und so weiter. Und das habe ich dann auch mal zwischendurch getan und wieder nachgelassen. Ich kann es total nachvollziehen. Du bist wann ins Studium gegangen? Hast du, also eine Frage muss ich noch zwischendurch. Du hast Sport gesagt. Hast du einen Mannschaftssport gemacht oder eher so ein Einzelgänger? Warst du eher Boxer oder Fechter oder bist du Fußballer oder Handballer?
Ja, ich komme von der Jugend her tatsächlich aus dem Fußball.
Cool.
Und da war ich auch sehr leidenschaftlich dabei. Das hat mich wirklich angefixt und hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich aber als zweite Sportart das Schwimmen entdeckt und war dann im Schwimmen auch für das, was ich betrieben habe, ganz ordentlich dabei. Und das wiederum hat mir dann tatsächlich in der Schule geholfen, auf der einen Seite die Mannschaftssportart gut zu beherrschen und die Individualsportart mit dem Schwimmen. Da würde ich auch sagen, ich habe ja dann später ziemlich, ich sage jetzt mal, im Hobby- und Altersklassenbereich ziemlich erfolgreich Triathlon gemacht bis vor kurzem. Und das hat mich schon dann auch fürs Leben geprägt, diese sportlichen Geschichten, durchhalten, trainieren, sich selber motivieren, Disziplin, eine ganz wichtige Geschichte.
Das begleitet dich also bis heute, kann man sagen.
Absolut, ja.
Das heißt also, Sport begleitet dich bis heute noch?
Ja, ich halte den Sport für ein gesundes Leben für extrem wichtig, auch für Leistungsfähigkeit im Beruf als Ausgleich. Und deswegen habe ich immer großen Wert drauf gelegt und tue es auch heute noch. Habe auch ganz viele tolle Freundschaften im Sport erleben dürfen. In Wettkämpfen haben wir gegeneinander gekämpft, aber danach beim Feiern waren wir die dicksten Kumpels und beim Trainieren sowieso.
Ich stelle dir mal eine blöde Zwischenfrage. Hat Sport machen was auch mit gesunden Zähnen zu tun oder hat das überhaupt nichts miteinander zu tun?
Auf jeden Fall hat Sport was mit gesunden Zähnen zu tun und gerade den Biss zu haben im Sport ist ja was ganz Wichtiges. Das heißt also, wer keine gesunden Zähne hat, kann auch kein guter Sportler sein. Denn gesunde Zähne bringen nicht nur vom Aufeinanderpassen, also richtig die Zähne aufeinander zu setzen, eine gute Stabilität. Also das heißt, man beißt auf die Zähne und dann müssen die Zähne auch aushalten und müssen auch dann sozusagen beim Durchbeißen, egal ob das auf dem Fahrrad ist oder auf der Laufstrecke oder eben auch in dem Wettkampf Mannschaftssport, man muss dann auf die Zähne beißen können, das ist das eine. Das andere ist dann aber auch wieder die Lockerheit in der Muskulatur, im Gesicht zu haben. Da bringen gute Zähne auch Stabilität. Wir machen da ja speziell jetzt auch bei uns Vermessungen und geben den Sportlern Ausgleichsschienen. Aber natürlich, wenn wir noch weiter zurückgehen, was Entzündungen betrifft, ja, im Zahn- und Mundbereich gibt es ja sehr viele Entzündungen, die die Energie aus dem Körper herausziehen oder eben die bakterielle Infektion vom Mund eben in andere Körperbereiche transportiert. Und das sind dann eben oft Menschen, die sind schlapp, die sind K.O., die wissen aber nicht, wo es herkommt. Und oft erkennen wir dann als Zahnärzte, manchmal leider sehr spät in der Kette der Ärzte, dass es ein Zahnproblem ist. Ja, also Sport und Zähne oder einfach gesundes Leben, gutes Leben und Zähne hat einen extrem wichtigen Zusammenhang.
Guck an, du hast eine unglaublich sympathische Art. Weißt du? Und nee, das sage ich nicht zum Schleim. Du faszinierst die Menschen gleich mit deiner Art zu erzählen. Danke. Und deswegen.
Ist mein Geschäftsgeheimnis übrigens. Ja. Das ist der Erfolg.
Glaube ich dir.
Ja? Ja. Ja, ist so. Nee, es ist so. Das bisschen Zahnmedizin, sage ich immer. Weißt du, das kann jeder lernen. Ja? Die Frage ist, wie kommst du bei deinem Gegenüber rüber? Vertraut er dir? Und Medizin ist Vertrauen.
Ja? Vertrauen nur.
Ja. Und man kann viel lernen, selbst das kann man lernen. Ich habe da übrigens coole Kurse gemacht, zum Beispiel einer, der hieß mal Sympathie zu Unsympathen. Und mit dem Untertitel, kein Mensch auf dieser Welt muss dir unsympathisch sein, außer du willst es.
Geil, ja.
Ja. Und, ja.
Aber so ist es.
So ist genau. Es. Und als Arzt ist das wirklich ganz wichtig, ja, weil die Menschen, wenn sie das Vertrauen zu dir haben, die legen sich im wahrsten Sinne des Wortes in deine Hände. Ja. Und zwar mit ihrem vielleicht wichtigsten Körperteil, dem Kopf. Ja, und wir dürfen dann, die erlauben uns, ich sage immer, die Patienten erlauben es mir, eben an ihrem Kopf zu arbeiten. Ja, und das ist schon was, was ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Und das sagen die Patienten auch. Und
ja, du kommst ja auch nicht voran als Arzt, wenn dieses Vertrauen nicht ist, besonders nicht als Zahnarzt. Ich sag mal, an einer Hautstelle irgendwo, dann kannst du immer noch was machen, aber wenn der Mensch den Mund zumacht, ist aus dem Haus. Kannst du nicht mehr ran.
Ja, und also auch da wieder, gell, sind natürlich schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, humorvolle Vergleiche, wenn man sagt, dass viele Patienten zu uns sagen, ja, an meine Zähne und an andere Körperstellen lasse ich nur bestimmte Menschen ran. Also man kann auch sagen, Zahnarzt und Gynäkologe hängt ganz nah beieinander.
Ganz ja, nah. Aber also, du hast nicht noch eine Zweitausbildung.
Nein, um Gottes Willen. Also ich konzentriere mich.
Dann müssen wir nochmal.
Wobei, ich habe eine Zweitausbildung. Ausbildung, ich bin Zahntechniker. Das heißt also, jetzt kommen wir wieder zurück, da schließt sich auch der Kreis, weil mein Abi mir eben nicht erlaubt hat, dann sofort zu studieren. Ich war übrigens mit 15 das erste Mal in meinem Leben selbstständig. Ich habe mit 15 meine erste Firma gegründet, einen Hühnereierhandel. Mit dem habe ich dann wirklich richtig Geld verdient. Moment,
ja? Ich weiß, aber das interessiert mich jetzt.
Ja, bitte.
Wie hast du das gemacht? Also was hast du gemacht? Du hast einen Bauern um die Ecke angesprochen?
Ja, weil du gerade vorhin gesagt hast, Bauernjunge. Ja, also irgendwo bin ich schon so ein Bauernjunge.
Jetzt sag doch mal den Ort.
Ich komme aus Ursenwang. Das ist ein Vorort von Göppingen. Wenn die Leute mich immer fragen, wo kommst du her? Dann sage ich aus Ursenwang. Dann fragen die mich, wo ist Ursenwang? Dann sage ich zwischen Schlad und Eschenbach. Ja, also Schlad, Eschenbach, also Voralb. Kante sozusagen Richtung Göppingen.
Ja, und ländlich geprägt?
Ländlich geprägt, auf jeden Fall. Bodenständig ländlich geprägt. Vielleicht so ein bisschen mit der Schlitzohrigkeit eines Händlers, eines Eierhändlers nämlich. Das habe ich dann, wie gesagt, mit 15 habe ich mich da selbstständig gemacht. Ich bin zum Bauer und habe zum Bauer gesagt, du hast Hühnereier, zeig mir mal deine Hühner, wo die legen. Und dann hat er gesagt, hier, freilaufend. Dann sage ich, das gefällt mir. Ich brauche mal 100 Stück, habe ich zu ihm gesagt. Dann sagt der Bauer, was willst du mit den Hühnereiern? Dann sage ich, die verkaufe ich. Dann habe ich ihn gefragt, was willst du von oi? Dann hat er gesagt, 21 Pfennig damals. Dann habe ich gesagt, gut, nehme ich 100 Stück. Und dann habe ich geklingelt bei meinen zwei Nachbarn. Und habe gefragt, wollt ihr Hühnereier, freilaufende Hühner, Güteklasse A1? Da sind wir übrigens beim Qualitätsstandard, der mir immer wichtig war und auch heute noch in der Zahnmedizin extrem wichtig ist. Ich würde nie chinesische oder malaiische oder rumänische Zahntechnik in die Münder meiner Patienten setzen, sondern ich habe immer größten Wert auf Qualität gelegt, auch eben bei unseren Zulieferern, bei den Zahntechnikern.
Das hast du bei den Eiern damals den Grundstock
so
gelegt.
Ich habe bei den Eiern damals sehr schnell als 15-Jähriger gelernt, die Leute wollen Qualität und sie wollen Service. Das heißt, dann, also die 100 Eier, die waren innerhalb von 10 Minuten waren die verkauft, ja, an meine Nachbarn.
Natürlich nicht zu 21 Pfennig?
29 Pfennig.
Was, du hast 8 Pfennig nur draufgeschlagen.
Pro Ei, wohlgewollt. Ja, aber die coole Geschichte war dann eben die, ich habe sehr schnell gelernt, dass man eben dann durch Service, also sprich, am Anfang waren es die 2, 3 Nachbarn in der Umgebung und am Schluss hatte ich die 3 Ortschaften um Ursenwang herum in meiner Kundschaft komplett. Habe mir dann einen Eierwagen gekauft, in den 720 Eier reinpassten und mit diesem Eierwagen handgeschoben. Gejoggt damals als Training, habe ich dann 3, 4 Abende in der Woche abends 1,5 bis 2 Stunden Eier verkauft. Bis zu 3.000 Eier pro Woche. Also jetzt 3.000 mal 8, genau.
Und die Leute hätten die Eier eigentlich im Supermarkt um die Ecke kaufen können, nicht in der Qualität, das muss man dazu sagen, sondern zum Supermarktpreis, Supermarktqualität und waren sich aber bewusst, dass sie bei dir mehr bezahlen, aber dass sie eben eine andere Qualität bekommen. Und dass du eben jemand bist, ich nehme mal an, dass das dann so war, der verlässlich gesagt hat, ich komme am Dienstagabend.
Egal, ob schneit oder regnet.
Ja, ich bringe dir die 30, 20 Eier, die du haben willst, bringe ich dir.
Ja, ich bin auch der festen Überzeugung, ich habe damals als 15-Jähriger dann gespürt und gelernt, dass es nicht um die Eier ging, die die Leute bei mir gekauft haben, sondern die Leute haben Lebensqualität, Freude, einen Smalltalk. Ich hatte da ganz viele ältere Damen, die eben schon gewartet haben, bis der Michel mit seinen Hühnereiern kommt. Die waren schon teilweise an der Tür gestanden und haben sich gefreut. Jetzt kommt gleich der wieder, der junge Mann, und dann kann man mit dem sich ein bisschen nett unterhalten, sich austauschen. Und andere haben einfach eine Palette rausgestellt und haben gesagt, ich will 30 Eier und Geld liegt drunter. Also es gab damals schon alles im Geschäftsmodell und ne, es hat mir großen Spaß gemacht und ich habe gesehen, Dienstleistung und Qualität funktioniert.
Wie lange hast du das gemacht?
Ich habe so mein Studium finanziert. Das heißt,
also auch eine Weile.
Ja, ich habe also bis ins Studium hinein, bis ins 5. Semester, habe ich das gemacht, also einige Jahre.
Wenn noch ein paar von damals leben würden, die würden sich noch an dich erinnern, oder?
Ja, da leben noch einige. Ach so. Wenn ich in die Ortschaften komme, wo ich immer wieder, mein Vater ist ja leider verstorben vor 2 Jahren, aber meine Mom noch besucht, da sind immer wieder einige, dann grüßen wir uns und Mensch, das waren gute Zeiten damals. Ja.
Und jetzt Zahnfee-Werbung. Feste dritte Zähne. Schmerzfrei. An nur einem Tag. Informieren Sie sich beim Tag der Zahnimplantate. Am Samstag, 13. November in der Opus Dentalklinik in Ulm. Machen Sie jetzt gleich einen Einzeltermin. Infos unter opus-dc.de.
Und weiter geht's mit Biss und der Zahnfee. Der Opus Dentalklinik Podcast mit Marco Worms und Dr. Michael Weiß.
Du hast gerade gesagt, dass du es auch während deines Studiums gemacht hast. Wo hast du studiert? Was genau hast du studiert?
Ja, also ich habe dann in Ulm tatsächlich Zahnmedizin studiert. Und zwar habe ich den Studienplatz dann eben nach entsprechender Wartezeit und einem Auswahlgespräch erhalten. Ich habe dann, wie gesagt, in der Zwischenzeit noch Zahntechnik als Lehrberuf gelernt. Das war das Dentallabor Herm in Holzheim, also bei Göppingen.
Gibt es das heute noch?
Es ist nicht mehr in den Familienhänden, aber soweit ich weiß, ist es noch existent, allerdings nicht mehr in Holzheim, sondern die sind umgezogen dann.
Erklär doch mal unseren Zuhörern, was der Unterschied zwischen einem Zahnarzt und einem Zahntechniker ist.
Oh ja, ganz wichtig. Erstmal, es ist Teamwork.
Du hast auch welche hier in deiner Praxis?
Wir haben auch ein eigenes zahntechnisches Labor hier im Haus und wir arbeiten aber auch mit externen zahntechnischen Laboren zusammen. Der Hintergrund ist der, ein guter Zahnarzt braucht ein gutes Partnerlabor, denn der Zahnarzt selber macht die Arbeiten direkt im Mund und wenn es dann um Keramik geht, oder um andere Materialitäten, die außerhalb des Mundes verarbeitet werden, wie zum Beispiel die Keramikkrone, das Keramikvenier, die Keramikbrücke, dann wird es im Labor hergestellt. Das heißt, der Zahntechniker ist ein Lehrberuf, ähnlich wie ein Goldschmied von der Grundausbildung. Wobei heute, muss man sagen, wird sehr, sehr viel digital gemacht, wird gescannt und gefräst und dann bekommt der Zahnarzt diese Laborarbeit geliefert und gliedert sie dann im Mund des Patienten ein. Also der Zahnarzt hat auch immer die Führung. Der ist verantwortlich für die Herstellung in der Qualität, in der Ästhetik, in der Kosmetik, in der Präzision. Denn da darf nichts wackeln und schaukeln und es muss dicht abschließen. Und es sollte natürlich aussehen wie natürlich sympathische Zähne.
Du hast gerade gesagt Zahntechniker. Heute wird das viel mit Laser und sowas gemacht. Wie hast du es denn damals noch gelernt?
Also ich habe noch richtig das Handwerk gelernt. Also zum Beispiel haben wir damals ja noch Goldkronen gegossen. Das macht man heute so gut wie nicht mehr. Da haben wir dann also erst die Krone in Wachs auf einem Gipsstumpf modelliert, wie ein kleines Kunstwerk. Und dann wurde dieses Wachsmodell in eine sogenannte Muffel, also in eine Einbettmasse, auch ähnlich wie Gips eingebettet. Dann hat man das Wachs rausgeschmolzen. Dann hatte man eine Hohlform. Und in diese Hohlform haben wir dann flüssiges Gold hineingeschossen. Also wirklich ein Schmuckmachermeister und dieses Goldgießen ging dann damals tatsächlich so, man hat damals wirklich das Gold über einer Flamme flüssig gemacht.
Ja, so ein Bunsenbrenner.
Ja, wie so ein Bunsenbrenner und dann in einen Tiegel und dann hat man den Tiegel wirklich noch in einer Handschleuder gehabt und hat dann diese Muffel geschleudert und dann ist das flüssige Gold in diese Hohlform hineingeschossen.
Ah, damit sich das quasi am Rand und dann abkühlen
kann. Ja, durch Zentrifugalkraft ist das Gold dann hineingeschossen, dann hat man es abkühlen lassen, dann hat man die Einbettmasse weggeknappert außenrum und dann hatte man so einen ganz rohen Goldkronenglotz, den man dann aufpoliert hat und also richtig handwerklich rausgearbeitet hat. So habe ich das noch gelernt. Das bringt mir heute noch sehr viel, weil die Arbeiten in den Mündern, das Setzen der Implantate zum Beispiel, oder auch das genaue Arbeiten an den Zähnen bei Füllungen oder bei anderen Dingen ist Handwerk. Wir Zahnmediziner sind Handwerker. Kleiner akademischer Hintergrund, in die Chirurgie hinein natürlich schon auch wirklich chirurgischen Hintergrund. Aber in erster Linie sind wir Handwerker.
Das heißt, also wenn ich das so raushöre, Michael, dann bist du ja heute noch stolz auf diesen Ausbildungsberuf, dass du den damals gemacht hast.
Oh ja, also wenn ich das so sagen darf, wenn ich zurückblicke, bin ich erstmal natürlich stolz, was meine Eltern mir mitgegeben haben und was ich auch in diesem Land machen durfte, nämlich lernen, studieren und bin da auch stolz auf unser Land, was unser Land geschafft hat, uns zu bieten. Ganz wichtig finde ich das zu erwähnen, weil wir leben in einem tollen Land und müssen auch gucken, dass das so bleibt. Und dann, klar, das, was ich dazu getan habe, eben Eier verkaufen, LKW gefahren bin ich, bei der Bundeswehr war ich, habe dort meinen LKW-Führerschein gemacht, habe übers LKW-Fahren dann auch mein Studium weiter mitverdient. Dann den Weg über die Zahntechnik zu gehen, der nicht einfach war, weil Zahntechnik damals überhaupt eine Lehrstelle zu bekommen, war quasi unmöglich. Die Lehrstellen waren total rar. Da habe ich alle Labore abgeklappert, an der Klingel geläutet und gesagt, ich würde gerne ein Praktikum machen, ich will kein Geld, ich will nur lernen. Der 11. hat mich dann genommen.
ohne Salär. Und ich habe eben über den Eierhandel und über LKW-Fahren mein Geld verdient. Aber dann hatte ich den Fuß in der Zahnheilkunde. Ich wusste, jetzt beginnt meine Karriere in Richtung Zahnheilkunde.
Wie alt warst du damals?
Ja, angefangen habe ich mich dann für Zahnmedizin zu interessieren, so kurz vor dem Abi.
Also noch 17, 18 höchstens.
17, 18. Ich darf wahrscheinlich gar nicht sagen, was mich letztendlich zur Zahnmedizin motiviert hat. Wahrscheinlich.
Doch, sag's mal.
Porsche.
So.
Ja, es war Porsche.
War der Zahnarzt bei euch im Ort, hat er einen Porsche gefahren?
War eher, wie nennt man das, deduktiv. Das heißt, ich habe gar nicht geguckt erstmal, wer Porsche fährt, sondern ich habe Flugblätter auch wieder zum Geldverdienen ausgetragen für eine Versicherung. Und die Versicherung war beim Autosalon Göppingen ansässig und hat da eben wahrscheinlich für die angehenden Autofahrer Versicherungen verkaufen wollen. Und für die habe ich Flugblätter verteilt. Und dann stand damals dort ein 911 Cabrio, ein weißes, ich weiß noch wie heute, 160.000 D-Mark. Das war eben in den 80ern, ja. Und dann dachte ich mir, wie verrückt muss man sein, oder? Für ein Auto 160.000 D-Mark auszugeben. Meine Eltern hatten gerade eine Woche vorher, als ich die Flugblätter ausgeteilt habe, ein Reihenhaus gekauft. Das hat auch 160.000 D-Mark gekostet.
Dann kann man sich das mal so in Relation sehen.
Ja, aber ich fand das Auto trotzdem so geil. Und das hat sich bei mir dann so festgesetzt. Und dann habe ich tatsächlich geguckt, wer fährt eigentlich solche Autos? Jetzt waren das damals, heute ist das ja nicht mehr so unbedingt. Ja. Aber damals waren das Zahnärzte und Apotheker.
Ja, aber der Grundstein war ja schon gelegt, indem du quasi ein unternehmerisches Denken und Handeln in dir hattest, wenn du mit 15 angefangen hast, diesen Eierhandel aufzuziehen. Ja. Also du kommst aus einer Lehrerfamilie und hattest aber unternehmerisches Denken. Und das finde ich toll, weil da haben deine Eltern wirklich alles richtig gemacht, dass sie das auch zugelassen
die
haben.
Die haben mich
gesagt haben, klar, Jura, das haben sie immer alle gern, wirst Rechtsanwalt oder sowas. Ja, das ist ein ehrenwerter Beruf. Aber dann auch zuzulassen, 15-Jähriger, dann mach deinen Eierhandel und mach das ruhig und geh deinen Weg. Das ist schon toll.
Ja, das fand ich ganz spannend, weil meine Eltern waren wirklich mit Leib und Seele Lehrer. Also das größte Kompliment, glaube ich, das ich meinen Eltern geben kann, ist, sie haben auf der einen Seite alles geschaffen, damit wir, mein Bruder und ich habe noch einen jüngeren Bruder, der übrigens auch hier in der Opus arbeitet seit einigen Jahren jetzt und Personalmanagement macht. Die Eltern haben uns die Basis gegeben, die Welt zu verstehen und sie zu hinterfragen. Und dann haben sie gesagt, und dann vertrauen wir euch, dass ihr schon das Richtige draus machen werdet, ihr zwei, unsere Söhne. Und wir unterstützen euch wirtschaftlich zum Beispiel, haben meine Eltern immer gesagt, ihr kriegt halt das, was ihr sonst BAföG kriegen würdet. Und der Rest müsst ihr euch selbst organisieren. Also wir haben so den BAföG-Satz bekommen von unseren Eltern. Da waren wir auch dankbar für. Und den Rest haben wir uns selber dazu verdient.
Das finde ich gut. Du Zahntechniker, wie lange braucht man für diese Ausbildung?
Normalerweise damals zumindest 3 bis 3,5 Jahre. Ich hatte dann eine Lehrzeitverkürzung mit 2,5 Jahren. Ich habe übrigens in der Zahntechnikerlehre schon meine Lerntechnik umgemodelt. Also von dieser Philosophie, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss, bin ich weg in der Lehre.
Was hast du dann gemacht? Was war dann deine neue Philosophie?
Nie mehr warten. Ja, also ich habe mir dann geschworen, bloß weil ein fauler Hund bist, stellst dich jetzt nicht mehr in der Schlange hinten an und wartest wieder. Weil ich habe schon gemerkt, das Warten auf den Studienplatz war hart. Das heißt, also in der Zahntechnikerlehre dachte ich mir, nee, das passiert dir jetzt nicht nochmal. Dass du irgendwie aufgrund eines Schnitts zum Beispiel die Lehre verlängern musst, ja, oder die Lehrzeitverkürzung nicht bekommst. Also Ziel war dann Lehrzeitverkürzung. Und Ziel war auch, das muss ich sagen, da habe ich dann wie im Sport beim Lernen auch den Ehrgeiz entwickelt, der Beste sein zu wollen. Also in der Lehre und später auch im Studium gibt es auch eine nette Anekdote. Kam vor 2 Wochen ein Patient zu mir, Ende 70, und sagt zu mir, meine Frau schickt mich. Dann sage ich, wer ist Ihre Frau? Sagt der gute Mann, die kennt sie vom Prüfungsamt an der Uni Ulm. Dann sage ich, das ist aber schon eine Weile her. Sagt er, ja, so circa genau 30 Jahre. Sage ich, ja, 91 habe ich Examen gemacht. Dann sage ich zu ihm, wer ist denn Ihre Frau? Dann sagt er den Namen, sage ich, kenne ich gerade jetzt wirklich nicht. Sagt er, damals hieß sie auch anders. Nennen wir sie mal die Frau Meier. Die Frau Meier. Sage ich, ja klar, die Frau Meier kenne ich. Dann sagt er, die hat mich jetzt zu Ihnen geschickt, Herr Dr. Weiß, weil Sie waren damals Ihr bester Student im Prüfungsamt.
Und was macht das mit dir, wenn du das 30 Jahre später hörst?
Ganz ehrlich, mir ist es wirklich heiß und kalt den Rücken runtergelaufen. Ich habe mich wirklich innerlich so gefreut, weil meine Geschichte kam wieder hoch in dem Moment. Abi 2,8, 4 Jahre auf Studienplatz gewartet, viel Häme damals eingefahren, viel Kritik und auch Unglauben, dass ich das mal schaffen könnte. Und dann kam da vor 2 Wochen, kam so wie in einem Film, Mensch Michel, du hast es echt geschafft. Du hast Zahnmedizin studiert, du hast einen ordentlichen Laden mit der Opus DC aufgebaut. Wir sind ja hier im süddeutschen Raum oder auch deutschlandweit eine der größten Zahnarztpraxen überhaupt.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr hier?
Ja, wir haben ja insgesamt 8 Standorte inzwischen.
8 Standorte?
8 Standorte, ja. Und
jetzt bin ich ein bisschen konsterniert. Ich dachte immer, das ist euer Stammhaus.
Jetzt das sozusagen. Ist unser Stammhaus, das ich dann 1994 bin ich als Juniorpartner dann hier sozusagen eingetreten. Da waren wir auf 120 Quadratmeter, also eine Etage. Und dann kam ja meine Frau, wie gesagt, dazu. Damals war noch der Dr. Volker Knapp, war damals mein Seniorpartner. Der hat mich damals freundlicherweise nach meiner Unizeit hier aufgenommen. Ja, und damals, wie gesagt, waren wir auf 120 Quadratmeter mit 8 Leuten ungefähr und inzwischen haben wir hier 8 Standorte mit knapp 200 Leuten, ich glaube 196 Menschen, die sich für gesunde Zähne einsetzen.
Wo sind diese Standorte überall?
Unser Hauptstandort ist, wie du richtig festgestellt hast, hier in Ulm, ist übrigens der größte mit 100 bis 120, das schwankt immer so, Mitarbeiter. Die anderen Standorte sind um Ulm herum. In Ulm und um Ulm herum, also das ist genau die Philosophie, die wir leben. Göcklingen, Burlafingen, Talfingen, ein Standort in der Olga-Straße in der Stadtmitte, ein Standort in der Elisabethenstraße hier in Ulm. Und dann haben wir noch einen Standort in Geislingen.
An der Steige.
In der Steige und so ein kleiner regionaler Exot in Filderstadt, also am Flughafen für unsere Patienten, die mit dem Flugzeug kommen. Spaß.
ja. Du und deine Frau, ihr habt das so nach und nach aufgebaut, ja? Das heißt, ihr habt hiermit angefangen und dann habt ihr das wie so eine Art, betreibt ihr das heute als eine Art Franchise oder bist du auch Chef von zum Beispiel in Filderstadt? Wenn du es mir nicht sagen willst, ist es okay. Aber
ist alles gut. Inzwischen haben wir ja die gesamte Opus-Gruppe mit einem Partner zusammengegangen. Deswegen sind wir nicht mehr jetzt sozusagen die Inhaber wie bis vor 2 Jahren. Da waren wir ja die alleinigen Inhaber. Jetzt haben wir einen Partner mit drin. Zahn 1 heißt unser Partner, eine tolle zahnmedizinische Verbundgruppe. Und Margit und ich, wir sind die Geschäftsführer unserer ehemalig Selbstinhaber geführten Standorte. Das heißt, wir leiten diese 8 Standorte wie Geschäftsführer oder wir sind Geschäftsführer. Und Margit und ich, wir haben damals, als wir mit der Zahn-1-Gruppe gepartnert sind, eben Teile der Zahn-1-Gruppe haben wir uns wieder mitgekauft. Das heißt, wir haben unser Unternehmen vor 2 Jahren an die Zahn-1 verkauft, wieder Anteile in der Zahn-1 gekauft und sind jetzt Geschäftsführer und Gesellschafter der Zahn-1-Gruppe.
Welche Vorteile hat das für euch, also einen starken Partner einmal zu haben?
Einen starken Partner. Wir sind noch besser geworden in der Qualität, denn wir können uns noch viel mehr um die Patienten kümmern, weil wir die Verwaltungs- und Managementaufgaben weitgehend oder zu großen Teilen, so möchte ich sagen, ausgelagert haben und haben viel mehr Zeit, jetzt um rein zahnmedizinische zu kümmern, um uns die Patienten und vor allem auch um Ausbildung und Weiterbildung für unsere jungen Ärzte, was uns immer ein ganz wichtiges Thema war. Also wir haben das gemacht und wir haben natürlich auch eins gemacht, wir haben die Verantwortung der Frage, wie geht's denn mal weiter, wenn die Weißens mal nicht mehr da sind, die haben wir jetzt auch schon gelöst. Ja.
Das ist ja sehr klug, sehr weitsichtig vor allem.
Ja, das heißt, die Nachfolgeregelung ist klar. Wir werden noch lange mitarbeiten, da bin ich überzeugt, weil wir haben großen Spaß dran. Aber wenn ich jetzt mit 65 zum Beispiel in Ruhestand gehen wollte, ist für die Mitarbeiter und für die Patienten schon alles geregelt.
Das ist toll.
Ich bin aber erst 58.
Du kannst auch mit 70 das noch machen,
also,
wenn du
genau,
solltest. Ja.
Also die 65 ist ja mehr so ein komisches, wie soll man sagen, so ein komisch festgelegtes Alter.
Das ist ein komisches, ja. Inzwischen sind es, glaube ich, 67.
Ja, kann auch
aber
sein.
Aber mein Chef ist ja schon fast 70. Ich soll immer nicht sagen, dass das schon ist, aber es dauert
stimmt,
nicht mehr lang.
Da kann rein.
Genau.
Ja. Genau.
Darf ich fragen, habt ihr Kinder, die auch in eure Richtung gehen wollen? Oder ganz andere, so wie deine Eltern sozusagen?
Wir haben Kinder, die weiß ich nicht, in welche Richtung die gehen werden. Aber sie werden in die richtige Richtung gehen. Wir haben die Linda und die Pia. Die Linda ist jetzt 17, bereitet sich aufs Abi vor. Sie schreibt das nächste Abi. Mein Gott, wie schnell die Zeit vergeht. Und die Pia mit 15 ist ein bisschen jünger. Was die beiden beruflich machen, ich habe das gelernt von meinen Eltern. Das entscheiden die selber.
Das finde ich toll.
Ja, die haben große Freude zu sehen, wie wir unseren Beruf machen. Das sehen wir. Sie interessieren sich für Medizin. Die Kleine eher für die Tiermedizin. Die Große sagt immer zu mir, Papa, ich mache richtige Medizin. Ich werde Herzchirurgin. Nicht so ein bisschen Zahnmedizin. Ja.
Aber es ist keinerlei Druck von euch, dass ihr sagt, ihr müsst Mediziner werden oder sowas, sondern wenn jetzt Pia zum Beispiel sagen würde, ich will zum Fernsehen oder YouTuberin werden und sie damit glücklich wird, dann ist das für dich auch in Ordnung.
Ja, das entscheidende Wort ist das Wort glücklich. Ja. Natürlich ist es so, dass wir als Eltern die Aufgabe haben, die richtigen Fragen zu stellen und auch mal, wenn es mit den Fragen dann zu lang geht oder nicht die richtigen Antworten kommen, dann mal zu sagen, komm, jetzt mach's mal so, geh mal in die Richtung, probier das wenigstens mal aus. Wie beim Essen, meine Frau sagt immer, das wird jetzt probiert, weil ihr könnt es ja nicht beurteilen. Zitat von meinen Töchtern, ja Mama, wir wissen, wir sollen unseren Horizont erweitern. Also so gucken wir, dass wir das mit den Kindern machen. Und auch wie unsere Eltern gemacht haben. Ich denke, wir legen eine gute Basis, um dann den richtigen Beruf und die richtige Berufung zu finden. Ja, also Beruf hat ja schon auch was mit Berufung zu tun, finde ich.
Und jetzt Zahnfee-Werbung.
Feste dritte Zähne. Schmerzfrei an nur einem Tag. Informieren Sie sich beim Tag der Zahnimplantate am Samstag, 13. November in der Opus Dentalklinik in Ulm. Machen Sie jetzt gleich einen Einzeltermin. Infos unter opus-dc.de.
Und weiter geht's mit Biss und der Zahnfee. Der Opus Dentalklinik Podcast mit Marco Worms und Dr. Michael Weiß.
Wenn dir die Frage zu persönlich ist, dann musst du sie nicht beantworten. Aber wie wichtig war das eigentlich, dass du deine Frau damals wahrscheinlich Anfang der 90er Jahre kennengelernt hast?
Oh ja.
Nicht nur
sehr,
beruflich, sondern auch ja, so für dich als Mensch.
Sehr wichtig. Für mich ist Familie, und da kriege ich wieder so ein Kribbeln wie bei der Erinnerung 30 Jahre zurück ins Prüfungsamt der Universität Ulm. Familie ist für mich die Basis des Erfolgs. Ist für mich auch übrigens das Basismodell für eine gesunde Gesellschaft, in der wir leben. Deswegen, als ich meine Frau 1991, ja, wir kennen uns jetzt 30 Jahre dieses Jahr, cool. 1991 bei der Feier, Zweitsemester Zahnmedizin begrüßt, das Erstsemester Zahnmedizin kennengelernt habe.
Wer von euch war was?
Meine Frau war Zweitsemester und stand hinter der Bar.
Aha.
Ja, und hat dort die Bar organisiert. Ich war Sechstsemester. Da waren dann immer alle Zahnis eingeladen. Die Zahnis waren immer so eine eingeschworene Gruppe. Vom ersten Semester bis zum zehnten Semester waren dann eben alle Zahnis da. Und da war ich der große Sechstsemester. Warum der große Sechstsemester? Der Sechstsemester hat, wenn es gut gelaufen ist, sein Physikum gerade bestanden. Das Physikum ist die wichtigste Prüfung in der Medizin oder in der Zahnmedizin. Es ist nicht die endgültige, das ist das Examen. Und die hatte ich gerade. Das heißt, ich war an dieser Feier wohl sehr selbstbewusst. Ja. Und habe dann meine heutige Frau damals hinter der Bar angesprochen. Und sie fragte mich, was machst du hier? Und ich sagte, ich bin Kfz-Mechaniker.
Klassiker.
Ja, und sie, wieso Kfz-Mechaniker? Das ist dann eine Zahnmediziner-Party. Und da sage ich, ja, ich bin wahrscheinlich der einzige Kfz-Mechaniker hier, aber ich habe mich reingeschlichen.
Ja, sensationell.
Das fand sie irgendwie faszinierend. Ja. Und so kamen wir ins Gespräch. Ja. Und als sie mich dann gefragt hat, habe ich gesagt, Heinz Rüdiger, wie ich heiße. Heinz Rüdiger.
Das ist jetzt nicht knapp.
Ja, das fand sie dann irgendwie auch interessant, wie man Heinz Rüdiger heißen könne. Und klar, hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass ich der Michel bin. Aber das eigentlich Spannende war, dass sie mich im Prinzip mehr veräppelt hat als ich sie. Denn ich wollte ihr eigentlich ein Physikbuch verkaufen, das ich nie gelesen habe. Sei total ungenutzt. Und sie hat dann gesagt, ja, ich komme und hol das bei dir. Aber kaufen tue ich es nicht, du leihst mir das.
Clever.
Also da haben sich zwei Schwaben getroffen. Ja.
Sensationell. Das ist jetzt 30 Jahre her.
Das ist jetzt 30 Jahre her. Also wenn wir heute unseren Erfolg Revue passieren lassen, eben heute jetzt 200 Mitarbeiter und wirklich viel gemacht in der Zahnheilkunde, was die Techniken betrifft, viel mitentwickelt, eigene Patente entwickelt, eigene OP-Techniken mitentwickelt. Das war eben die Synergie der beiden Zahnmediziner unter einem Dach. Wir sind früher, bis wir die Kinder hatten, nie vor 22, 23 Uhr nach Hause, sondern waren im Büro gesessen, nachdem wir mit unseren Patienten fertig waren und haben uns ausgetauscht. Auch starke Diskussionen geführt, also Disput. Wir waren oft unterschiedlicher Meinung.
Aber ich glaube, gerade, und das muss man mal in der heutigen Zeit so sagen, genau das ist wissenschaftlicher Diskurs. Ja? Und das bringt dann am Ende voran. Man muss auch lernen, vielleicht die eigene Position wieder ein Stück weit zu verlassen, von der man vorher total überzeugt war. Ja? Aber man muss dann auch so die Größe haben zu sagen, okay, mein Gegenüber, der vielleicht zum Beispiel noch nicht die ganze großen Semester oder die Semester hinter sich hat, die ich auch habe, schon hatte, hat an der Stelle recht. Ja? Und das ist, zeigt auch, welche Größe du dann hattest. Oder sie dann eben auch, um anzuerkennen. Und am Ende ist es produktentscheidend.
Absolut. Und was eben das, man könnte ja sagen, das ist unter Ärzten oder Zahnmedizinern üblich, kann aber da sagen, ja, stimmt, wir diskutieren auch sonst im Kollegenkreis viel, aber nie so offen, direkt und auch schonungslos. Was meine Frau und ich immer gemacht haben, und es war teilweise schwierig, das muss man ganz klar sagen, auch für die Beziehung, wir haben schonungslos diskutiert, denn wir haben kein Blatt vor den Mund genommen. Und Achtung, wir haben uns ja tagtäglich beim Arbeiten über die Schulter geguckt. Das heißt, wenn meine Frau gesehen hätte oder hat, das, was er da gerade macht, das werde ich Ihnen heute Abend nochmal genauer erklären lassen. Ja, das wusste ich. Ich wusste, die Tür geht immer auf, wenn ich am Patient bin und meine Frau guckt rein. Oder was wir ja dann daraus entwickelt haben, ist ein Spezialistensystem, das es in Deutschland ja so nicht gab.
Aber super.
Das haben ja auch meine Frau und ich zusammen mit dem Volker Knapp und anderen Zahnärzten nach vorne getrieben, nämlich die Tätigkeitsschwerpunkte. Wir waren ja dann die erste Praxis 1998, die auf dem Praxisschild stehen hatte, Tätigkeitsschwerpunkte, Implantologie, Prothetik, Funktionslehre.
Also Spezialisierung?
Innerhalb der Zahnheilkunde. Ja, das haben meine Frau und ich zusammen mit Volker Knapp und anderen Top-Zahnärzten in Deutschland ins Leben gerufen. Es gab bis dorthin nicht den Spezialist für Endodontologie oder den Spezialist für Parodontologie oder für Prothetik. Ja. Das kam aus diesen Bewegungen heraus, wo wir gefightet haben, ja, und gesagt haben, das, was du da machst, ist unter prothetischen Gesichtspunkten sicher gut, aber hast du den parodontologischen Gesichtspunkt überhaupt betrachtet? Du kannst das schönste Haus bauen, wenn das Fundament Sand ist.
Geht's unter.
Ja, und das war das, was meine Frau und ich viele, viele Jahre und heute noch, ja, immer, immer knallhart durchgefeitet haben. Mit viel Schweiß und Tränen. Ja. Aber das ist das, was uns letztendlich sicher erfolgreich gemacht hat.
Du hast gerade erwähnt, dass ihr Patente auch habt. So richtig beim Patentamt, muss ich mir das vorstellen. Das heißt, ihr seid ja auch Erfinder.
Ja, also da muss ich meiner Frau die Lanze brechen. Sie kommt ja aus einer schwäbischen Sanitär-Flaschner-Familie. Der Papa hat 4 Meistertitel, der Manfred. Und da hat meine Frau auch das Handwerk mitgebracht. Wir Zahnmediziner heißen ja auch wie, weißt du das? Im Schwäbisch.
Du musst es mir sagen, weil ich kein Schwabe bin.
Also Schwäbisch für Mund ist Gosch.
Gosch.
Ja, und der Schlosser ist der, der das Metall biegt, ja.
Also seid ihr Gosch-Schlosser.
Gosch-Schlosser.
Gosch-Schlosser. Aber das ist liebevoll gemeint.
Aber wir sind Gosch-Schlosser. Und also meine Frau, die kommt eben aus einem Handwerksbetrieb und ihr Vater hat die schon auch da wieder sehr früh, 12, 13, 14 war die schon in der Werkstatt, an der Abkantbank und hat schon Schrauben sortiert und Schrauben katalogisiert und. Ja, und daraus hat sich bei meiner Frau eben diese Liebe zur Zahntechnik, zur Zahnmedizin entwickelt und da hat sie mit einer Firma, der Firma Predent, hier in Witzighausen, eine Schnarcherschiene entwickelt.
Eine
Schnarcherschiene, ja. Ja. Du wunderst dich, was mir alles macht.
Okay, das heißt, du schiebst dir eine Schiene beim Schlafen ein und schnarchst dadurch weniger.
Genau. Also du kennst vielleicht diese Schienen, die verhindern, dass man mit den Zähnen presst. Ja, so ähnlich ist eine Schnarcherschiene auch aufgebaut. Das heißt, es sind durchsichtige Kunststoffschienen oder man kennt sie aus der Kieferorthopädie, sogenannte Retainer, wenn sich die Zähne nicht mehr zurückverschieben sollen. Und
oder die ganz schlimm aus der Bleaching-Branche.
Ja, yeah, genau.
Also diese Self-Made-Dinger aus dem Internet.
Ja, genau, die passen natürlich nicht so, aber so kann man sich vorstellen, wie sehr, sehr...
Habe ich nie ausprobiert.
Ja, wie sehr, sehr gut passende Kunststoff-Bleaching-Schienen, aber wirklich gut passend. Und die werden oben und unten auf die Zähne gesetzt und sind mit einem Gelenk verbunden.
Das ist, glaube ich, wichtig. Ja,
dass sie Weil das Gelenk schiebt den Unterkiefer beim Schlafen ganz leicht nach vorne. Denn vor allem, wenn ich das so sagen darf, Patienten wie du...
Du guckst auf meinen Bauch.
Ich gucke auf deinen breiten Brustkorb.
Dankeschön.
Also Patienten, die so ein bisschen mehr Gewicht auf den Rippen haben, vielleicht noch ein Gläschen Rotwein getrunken haben, wo dann alles schön entspannt ist, die neigen sehr stark zum Schnarchen. Da können wir dann später beim Thema Anekdoten erzählen, wie wir Ehen gerettet haben.
Wir reden aber nicht über mein Gewicht.
Nein, wir reden darüber, wie wir als Zahnmediziner Ehen retten.
Unglaublich. Also Patente hast am Laufen.
Genau.
Als Arzt muss man ja auch regelmäßig, sage ich mal, publizieren, wie man so schön sagt. Ja. Hast du heute noch Zeit dafür?
Ja. Ich mache das heute noch ein bisschen anders. Da habe ich auch viel gelernt. Ich arbeite heute tatsächlich auch mit Ghostwritern, weil zum Selberschreiben kommst du neben dem Praxisalltag nicht mehr. Aber wir machen das dann so ein bisschen so wie wir beide gerade. Ah, vielleicht könnten wir da meine Memoiren draus gestalten.
Wir nehmen jetzt erstmal alles auf und dann schauen wir mal.
Genau, nee, und so machen wir das heute auch, dass wir mit Journalisten dann im Interview-Style unsere medizinischen Arbeiten aufarbeiten. Das sind dann entweder Cases, wo wir Einzelfälle beschreiben, aber auch wissenschaftliche Arbeiten, wo ich dann mit Doktoranden zusammenarbeite, die die wissenschaftlichen Analysen machen und dann auch einen Doktorvater dabei haben, der das wissenschaftlich betreut mit der Universität. Und meine Aufgabe ist dann eher, den praktischen Teil zu betreuen, zu gucken, wie laufen die Praxisabläufe, wie laufen die Patientenfallzahlen, wie läuft die Vorbereitung in der Patientenauswahl und natürlich am Schluss in der Zusammenfassung mit den Ergebnissen. Ja.
Bei den 200 Mitarbeitern, von denen du vorhin gesprochen hast, wie viele von denen hast du selber ausgebildet, hast du selber zu Zahnärzten gemacht und die sind heute noch hier? Ich glaube, wir kommen später nochmal auch dazu, dass einige dich wieder auch verlassen haben und jetzt, glaube ich, selber ganz erfolgreiche Zahnärzte sind. Ja, was du denen, glaube ich, nicht unbedingt übel nimmst, sondern eher stolz bist, dass sie das. Aber wie viele von denen, die, sagen wir mal, einfach heute noch da sind, hast du selbst ausgebildet mit deiner Frau?
Also heute noch da, da müsste ich jetzt genau nachgucken, weil ich habe insgesamt... Ich habe neulich gerade mal nachgeguckt, 74 Zahnärztinnen und Zahnärzte von der Uni weg, ausgebildet in den fertigen Zahnärztebereich hinein.
In all den Spezialisierungen, die wir vorhin schon mal angesprochen haben.
Ja, ne? Beziehungsweise erstmal die Assistenzarztzeit. Also das sind die Assistenzärzte, die nach der Uni erstmal 2 Jahre bei einem erfahreneren Zahnarzt eben die Ausbildung machen. Und dann gehen sie von dort dann in die Spezialgebiete hinein. Und da habe ich auch unzählige in die Implantologie mitgenommen oder meine Frau in die Prothetik und in die Funktionslehre. Und zurzeit haben wir, meine Frau und ich, ungefähr 24, 25 von diesen jüngeren Zahnärzten noch um uns. Von den, die damals bei uns angefangen haben, sind heute nicht mehr so viele da. Die sind wirklich fast alle in eigenen Praxen oder in Kliniken oder in Krankenhäusern inzwischen untergekommen. Ich müsste mal gucken, wer so unser langjährigster Mitarbeiter ist. Aber was ich definitiv weiß, meine ersten Azubis aus 1994... 95, die ich eingestellt habe, die sind teilweise noch da. Die Branka zum Beispiel war mein erster Azubi, die arbeitet jetzt 30 Jahre hier bei mir im Haus.
Lieber Michael, wir haben ja jetzt gerade auch so ein bisschen einen Blick auf deine Kinder.
Eure Kinder.
Geworfen, auf eure Kinder, ja, genau, auf eure Kinder.
Dann habe ich daheim eine Riesendiskussion.
Geworfen, genau. Du hast ja darüber gesprochen, dass ihr mit Zahn 1 zusammengeht. Du hast sogar, wenn du dich erinnerst, ein bisschen darüber gesprochen, wie es mal ist mit 65, mit 67. Ja, du hast mal das Thema Rente zumindest in den Raum geworfen, ohne es als Wort zu sagen. Ja, Ruhestand. Was hast du für Pläne noch? Du bist ja noch jung.
Ruhestand. Ja, genau. Also ich glaube, das merkst du auch. Das Wichtigste für mich ist, die Dinge zu tun, die mir Freude machen. Und das war ja nicht immer so. Man hat ja in den jungen Jahren auch viel Dinge tun müssen, wo man sich wirklich durchbeißen muss und sagen muss, ja gut, das muss ich jetzt durchpauken, den Schritt muss ich jetzt gehen. Man könnte auch sagen, die Scheiße muss ich jetzt fressen, das geht halt nicht anders. Churchill hat da aber mal gesagt, das fand ich ganz schön und den Spruch habe ich mir irgendwann auch zum Lebensmotto gemacht. Es kommt weniger drauf an, die Dinge zu tun, die man gerne tut, als die Dinge, die man tut, gerne zu tun. Und das habe ich mir irgendwann zum Motto gemacht und so mache ich es auch zurzeit. Ich tue die Dinge, die ich gerne tue, die tue ich gern. Und das ist auch mein Plan. Mir macht's wahnsinnig Spaß, die Opus-Gruppe zu führen, zu leiten, zusammen mit der Margit, zusammen mit unseren Chef- und Oberärzten. Das ist mit Sicherheit das Ding, was ich auch mit Freude in Zukunft machen werde. Mir macht's wahnsinnig Spaß, auch wenn es komisch klingt, zu behandeln. Die Patienten, die gucken mich manchmal an und sagen, boah, ihnen macht es ja sogar noch Freude. Sage ich, ja, solange es ihnen nicht wehtut.
Das klingt nicht komisch.
Ja, solange es ihnen nicht wehtut, sind sie froh, wenn es mir Freude macht. Gestern hat einer zu mir gesagt, Herr Dr. Weiß, ich komme zu Ihnen, weil ich sehe, es macht Ihnen wirklich Spaß, der Job.
Ist sie
machen
gut.
Das mit Leidenschaft. Also dieses Operieren, speziell dort das Thema der Implantologie, werde ich mit Sicherheit, mit Freude weitermachen. Und ich werde den Zahnärzten und den Menschen um mich herum mein Wissen weitergeben. Also das ist auch was, was mir ein Riesenbedürfnis ist und mir auch richtig Spaß macht. Da kommt wahrscheinlich die Lehrervergangenheit in mir hoch. Zu teachen, zu schulen, zu lehren. Ich habe mehr Freiräume heute schon als früher. Mehr Freiräume, ich habe dir, glaube ich, schon erzählt, ich habe jetzt die letzten anderthalb Jahre die Hubschrauberlizenz erworben. Meine Frau und ich, wir fliegen beide Hubschrauber. Wir haben sehr viel gelernt, aus der Fliegerei in die Medizin rüber zu transportieren. Wird sicherlich auch mal noch ein Thema für eine der nächsten Folgen, die wir machen. Dann mache ich jetzt zurzeit einen Bootsführerschein. Das heißt, ich werde mit Sicherheit ein bisschen Boot fahren. Und ich werde meinen anderen Hobbys nachgehen. Die Kinder werden irgendwann aus dem Haus sein. Dann wird man die in irgendeiner Stadt beim Studieren besuchen. Die werden dann aber sagen, Papa, hau wieder ab. Wir wollen unsere Ruhe. Also, nee, es wird uns, meiner Frau und mir, es wird uns nicht langweilig werden, diese Mischung aus, ich sage jetzt mal nicht Work-Life-Balance, weil für mich war das noch nie ein Thema, Work und Life in Balance zu haben. Für mich war alles, was ich getan habe, inklusive des Berufs, Life-Life-Balance. Ja, also ich habe auch im Beruf und zurzeit auch immer noch mein Leben gelebt und mein Leben positiv gelebt. Ich habe da nie getrennt. Gibt es irgendwie ein interessantes Buch von einem Herrn Wasek, das ist auch der Herausgeber der Hohen Luft, schöne Philosophiezeitung, der hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Work-Life-Bullshit.
Work-Life-Bullshit.
Ja, weil eben diese Trennung keinen Sinn macht. Man kann nicht trennen zwischen Job und Privatleben, sondern das, was wir tun, tun wir gerne und das sollten wir gerne tun und das wird mein Motto für die Zukunft sein. Und ich habe viele Anfragen aus der ganzen Welt, Vorträge zu halten und Meetings, Kurse zu geben. Ich liebe es, Workshops zu machen, gerade im Zahnmedizinischen, den jungen Zahnärzten so ein bisschen gerade meine Lebensgeschichte, auch die dentale Lebensgeschichte zu erzählen. Also das wird alles so, dieses Mix, denke ich, wird mich die nächsten Jahre beschäftigen.
Und was uns beide noch in den nächsten, sagen wir mal, Wochen und Monaten begleiten wird, ist, dass wir uns immer wieder mal treffen.
Gerne.
Also wenn ich dir das Feedback kurz mal geben darf, unterhalte mich wahnsinnig gerne mit dir und genau deswegen müssen wir noch weitere Folgen machen.
Danke.
Von unserem Podcast. Wir sagen jetzt mal noch nicht, um welches Thema es beim nächsten Podcast geht. Jeder, dem dieser Podcast gefallen hat, der sollte den nächsten auf jeden Fall auch hören.
Das würde ich doch auch ganz stark empfehlen. Hat mir auch große Freude gemacht. Es ist auch schön, man reflektiert über sich selber so ein bisschen, gerade wenn man so im Gespräch ist. Also das hat mir jetzt gut gefallen und ich freue mich auch jetzt schon auf die nächsten Fragen und auf die nächsten Stories. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir gerade den Patienten und auch den Kollegen und überhaupt den Menschen was Schönes transportieren können.
Vielen Dank dir fürs Gespräch heute und bis bald, mein Lieber.
Der Zahnfee. Der Opus Dental Klinik Podcast mit Marco Worms und Dr. Michael Weiß. Mehr Infos auf opus-dc.de.